Ich bin Mechthild Schröter-Rubieper.
Und ich bin Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig. Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Wir freuen uns sehr über diese sehr besondere Folge. Wir freuen uns über all diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören. Wir freuen uns aber vor allem über diese ganzen Menschen, die es heute hier zu uns geschafft haben, in den Essener Dom zu dieser besonderen Podcast-Folge. Zwischen Abschied und Neuanfang, wer oder was gibt mir Zuversicht im Dazwischen? Darüber wollen wir heute in den Austausch gehen, Mechthild und ich gemeinsam, aber eben gern vielleicht auch mit euch. Es wird später auf jeden Fall auch die Möglichkeit geben für eure Fragen, für eure Gedanken und eure Impulse.
Zwischen Abschied und Neuanfang, das eine hört sich so traurig an und das andere hört sich so optimal an. Das ist so wie schwarz und weiß und da gibt es so viel dazwischen. Und in der Trauerarbeit erleben wir das auch immer wieder, dass Menschen zu uns kommen, die sagen, das war so schlimm gewesen, das ist so schlimm, wann ist das endlich vorbei, wann hört das endlich auf? Und am liebsten möchten viele Leute, die zu uns kommen, auch so eine Zeit wissen. Und einige, die sagen, am liebsten würde ich meine Trauer auch hier lassen. Ich komme zu dir hin zum Gespräch und ich erzähle alles, ich lasse die ganze Trauer raus und dann lasse ich die hier. Und ich sage dann, das wäre erstens ganz schön teuer, aber gleichzeitig wolltest du das gar nicht haben. Stell dir vor, du gehst heute hier aus dem Haus raus und du stehst vor der Tür vom Lavierhaus und die Trauer ist weg. Die ist nicht mehr da. Und dann gibt es erst diesen Moment von wegen, ach, das wäre ja schon gut. Und dann kommt auf einmal dieses, aber was wäre denn dann da? Und dann kommt oft dieses Gefühl, dann wäre ja im Grunde Leere da. Weil die Trauer kommt ja einfach nur durch das, was ich verloren habe. Und das ist etwas Liebgewonnenes. Das ist Liebe, die ich verloren habe. Und wenn ich draußen stehe und nichts mehr habe, dann fehlen mir vielleicht auch die Erinnerungen, die auf der einen Seite dankbar werden lassen und auf der anderen Seite auch wehmütig werden lassen. Aber es ist nicht nur diese Traurigkeit und der Schmerz, es ist so vieles Auf und Ab, was dazwischen ist. Dieses Auf und Ab, was viele auch so benennen wie so Wellen, die da sind. Ja? Und dann kommt wieder so eine Welle und die überrollt mich und ich kriege kaum Luft. Und irgendwann lerne ich vielleicht, mich treiben zu lassen, mitzuschwimmen.
Zu wissen, was passiert, ne? Im Bild der Welle zu bleiben, ist es ja so, wenn man sich auf dem Meer einfach mal treiben lässt, auf diesen Wellen, dann geht man so hoch. Und wenn man nicht weiß, was passiert, ist man überrascht davon, wie man auf einmal fällt. Wenn man das aber ein paar Mal gemacht hat und diese Auf- und Abwärtsbewegungen kennt, dann kann man sich ja auch ganz anders reinfallen lassen und weiß, was einen erwartet. Aber es ist eben oft dieses Ungewisse. Und weil wir auch über das Dazwischen reden, vom Abschied zum Neuanfang, habe ich nochmal so darüber nachgedacht, was für mich Dazwischen eigentlich bedeutet. Und dazwischen ist immer unbequem. Zwischen zwei Matratzen. Dazwischen ist immer eingeengt.
Zwischen zwei Stühlen.
Man ist oft bewegungsunfähig, wenn man irgendwo zwischensteht. Und genau das sind ja auch alles Eigenschaften oder Gedanken und Gefühle, die uns eben auch in der Trauerarbeit Trauernde oft schildern.
Wir haben vorher, wie in den anderen Podcasts, auch nicht abgesprochen, was wir genau austauschen, aber wir haben uns halt vorher schon den einen oder anderen Gedanken rüber gegeben mit diesem Dazwischen oder ja, was trägt mich eigentlich in der Zeit? Und da hast du letzte Tage den Gedanken gehabt und hast gesagt, eigentlich könnte man dieses Bild von einem Schiff nehmen. Ein Schiff, was bei dem Auf und Ab da ist und was mich trägt. Vielleicht trägt und hoffentlich trägt. Oder womit ich vielleicht Schiffsbruch erleide.
Genau, weil ich auch dieses Bild im Kopf hatte von Abschied zu Neuanfang. Neuanfang bedeutet ja auch Neuland. Neuland bedeutet etwas, das ich nicht kenne. Und nach einem Abschied muss ich meinen sicheren Hafen verlassen, das, was ich vorher kannte. Und deswegen hatte ich dieses Bild auch dieser Überfahrt im Kopf, weil dieser Gedanke von Neuland, wenn ich wirklich mein Festland, meinen sicheren Hafen verlasse und über diesen riesen Ozean fahre und gar nicht weiß, was da kommt, dann ist das auch beängstigend. Dann ist das auch mutig, auch todesmutig, sich darauf einzulassen, nicht zu wissen, wie dieses Neuland eigentlich aussieht.
In den Seminaren, da sprechen wir über Trauermodelle. Das sind so Orientierungen in der Trauerzeit. Und es gibt verschiedene Modelle. Und eins davon, das ist das von Ruth Maike Smeding. Und die spricht von der Schleusenzeit. Und die sagt, da gibt es eine Zeit, wenn jetzt zum Beispiel mein Mann gestorben wäre oder sterben würde, da bin ich jetzt hier gerade auf dieser Ebene, bin ich die Ehefrau von dem Mann und jetzt stirbt er und ich komme auf eine andere Ebene, hierhin oder dahin. Ich komme auf eine andere Ebene und bin dann nicht mehr die Ehefrau, dann bin ich die Witwe. Und damit ich nicht den totalen Absturz habe, wie bei so einem Wasserfall, ich falle hier runter und bin hier die Witwe, spricht sie von dem Bild der Schleuse und sagt eben diese Zeit vom Sterben bis zur Beerdigung oder vom Tod bis zur Beerdigung, das ist die Schleusenzeit und da geht es darum, dass Menschen da sind, die unterstützen, dass Techniken da sind, die unterstützen, dass man gut von der einen Ebene zu der anderen rüberkommt. Und damit das Schiff in der Schleuse nicht so gegen die Wände dengelt, sondern ruhig da drin ist, auch wenn es vielleicht nur ein Kanu ist. Wir sitzen ja in unterschiedlichen Booten. Und das ist einfach nochmal so ein wichtiges Bild, wo wir auch überlegen können, wer ist eigentlich Schleusenwärter in der Zeit? Ja, wenn wir uns vorstellen, du hast gerade von dem Hafen gesprochen, von dem wir losfahren. Wir verlassen den sicheren Heimathafen und dann kommt schon die Schleuse. Oder die Schleuse war im Hafen, das passt nicht so ganz vom Stimmt. Bild her. Mhm. Ja. Aber wir kommen jetzt in die Schleuse rein und dann ist immer die Frage, wer ist denn der Schleusenwärter? Wer passt denn auf uns auf, dass wir heil rüberkommen auf die andere Ebene?
Wer oder so wie wir es im Titel auch ja genannt haben, wer oder was? Ne? Also diese Wärter genau. sind in der Tat natürlich Menschen, die uns begleiten, die da sind, die nicht verstorben sind. Bei mir sind es ganz klar Freundinnen und Freunde, die ich immer aufsuchen kann, die mich in solchen Situationen begleiten. Es ist aber eben oft auch die Familie. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die da für uns da sein können. Aber es gibt manchmal auch Dinge, die uns dabei helfen können. Und wir haben euch tatsächlich, die ihr heute hier seid, auch noch was Kleines dafür mitgebracht. Wir haben euch ein paar kleine Schiffchen mitgebracht, die wir euch gerne mitgeben wollen. Denn das ist eine Sache, die wir beispielsweise auch in der Trauerarbeit, in einer Trauerbegleitung oder in Trauergruppen so machen würden. Dass jeder ein so kleines Holzschiffchen bekommt. Ihr, die das jetzt zu Hause hört, ihr könnt euch das vorstellen, das ist so eine kleine Pommesschale, wo manchmal so Fingerfood verteilt wird auf kleinen Partys oder wo Soßen drin sind. Die kann man sich auch selber basteln mit ein kleines bisschen Papier. Und die kann man beschriften, die kann man bemalen, da kann man Dinge draufschreiben, wer oder was gibt mir Zuversicht im Dazwischen. Und wir würden euch gern an dieser Stelle gern einfach schon mal eines mitgeben. Nehmt euch gern einfach eins raus und gibt es mal weiter.
Gibt's rum.
Dass ihr vielleicht auch jetzt schon mal überlegen könnt, was würdet ihr reinschreiben? Wer sind vielleicht eure Schleusenwärter, eure Schleusenwärterinnen in einer turbulenten Zeit? Und wenn ihr mögt, dürft ihr das natürlich gern auch zu Hause später noch reinschreiben. Oder drunter schreiben vielleicht auch. Ich habe das selbst mal gemacht und ich habe mein Wort unter das Schiffchen geschrieben, dass das keiner lesen kann. Und ihr könnt diese Schiffe natürlich auch loslassen. Auf eine Reise begeben, wo auch immer sich das vielleicht gut anfühlt.
Genau, und du hast es gerade schon gesagt, das ist heute der erste interaktive Podcast auch. Das heißt, man könnte sich auch ein Schiff aus Papier falten und es da drauf schreiben. Die Hörer und Hörerinnen, die den Podcast zu Hause hören. Du hast gerade gesagt, Benni, die Schleusenwärter, die im Grunde aufpassen, dass das Schiff nicht antickt an die Wand, könnte die Familie sein. Und das stimmt. Manchmal kann das die Familie sein. Aber manchmal sitzt die Familie natürlich auch mit im Boot und ist mit betroffen. Und dann kann man eine gute Gemeinschaft auf dem Boot sein und sich gegenseitig stärken. Und manchmal kann das aber auch sein, dass ich das kaum mit meiner eigenen Familie auf dem Boot aushalte, weil die Trauer vielleicht zu erdrückend ist von jemanden. Und ich Menschen aus meiner Familie oder aus dem Freundeskreis plötzlich ganz anders kennenlerne, als ich sie vorher eben kannte. Und dass es manchmal auch gut ist, wenn jeder so ein kleines, einzelnes Boot für sich haben könnte. Genau. Mhm. Für dieses Dazwischen und überhaupt erstmal gut reinkommen, da braucht es auch gute Bestattung. Da braucht es gute Bestatterinnen, da braucht es gute Bestatter, die mir helfen zu begreifen, die mir helfen, dass ich eingebunden werde in Rituale, dass ich das verstehe, dass ich Erklärungen bekomme. Das ist einfach auch so wichtig für so einen guten Start in diese Dazwischenzeit. Das ist etwas, worauf ich dann später zurückgreifen kann. Auch in Zeiten, wo es mir dann schlecht geht, wo die Wellen hochschlagen, dass ich denke, das ist so traurig, das ist so ein Mist, das ist so schade, wie soll ich das schaffen? Aber zum Glück, ach wie gut, dass wir einen guten Abschied hatten. Das macht so viel aus, auch wenn der Abschied vielleicht vor dem Abschied beim toten Menschen gar nicht so gut gewesen ist, kann vieles auch nochmal in der Zeit danach wertvoll werden.
Und das ist etwas, was wir natürlich auch in der Trauerarbeit und in der Trauerbegleitung immer sagen, dass diese Schleusenzeit oder vielleicht auch diese Überfahrt vom Abschied zum Neuanfang, dass die so individuell ist, wie wir Menschen auch individuell sind. Das hat ja ganz unterschiedliche Faktoren. Ne? Du hast gerade gesagt, wenn die Welle mal wieder so hoch schlägt oder so hoch kommt, manche Menschen funktionieren nach dem Tod eines Menschen erstmal sehr, sehr lange Zeit, weil sie es müssen, weil sie arbeiten müssen, weil sie sich um Familie kümmern müssen. Andere wiederum sind vielleicht alleine oder haben mehr Zeit, müssen nicht so funktionieren und können sich ihrer Trauer manchmal ganz anders widmen und auch diesen Wellen und den Gefühlen, die in dieser Trauer aufkommen. Das heißt, diese Zeit ist ja auch für jeden Menschen ganz unterschiedlich, weil du zu Beginn auch gesagt hast, diese Frage, die oft eben aufkommt, ja, aber wie lange dauert das denn? Wann ist das denn endlich vorbei? Und das ist eine Frage, die wir in der Trauerbegleitung nie beantworten können. Mhm.
Und wer oder was gibt mir Zuversicht in der Zeit dazwischen? Manchen gibt es eine Zuversicht, dass sie sagen, ich kann funktionieren. Und das ist einfach so wertvoll. Und funktionieren zu können, kann hilfreich sein, um Dinge zu schaffen, die auch dran sind. Und gleichzeitig ist es halt immer wieder wichtig, alles, was zu viel ist und zu wenig ist. Ich habe das heute noch in einem Seminar gesagt, im Lavia-Haus, was zu viel ist, zu wenig ist, das ist grenzwertig. Da müssen wir noch mal genau hingucken. Aber funktionieren kann wertvoll sein und kann Zuversicht geben. Aber auch zu wissen, ich darf trauern, ich darf den Schmerz spüren und ich darf mich Menschen anvertrauen. Auch das kann Zuversicht geben. Was gibt Zuversicht? Wir sind hier in der Karwoche auch. Und da werden manche Menschen sagen, Gott, du musst einfach glauben. Ich habe eine Runde gehabt in einer Kirchengemeinde, da haben wir zusammengesessen und über Trauer gesprochen und ganz zum Schluss kam der Propst dazu und wischte so alles einmal vom Tisch runter und sagte, aber wisst ihr, ihr müsst einfach jeden Werktag auch in die Kirche gehen und ihr betet und ihr zündet eine Kerze an und dann wird es gut. Und vielleicht hilft das dem Propst. Und vielleicht tut ihm das auch wirklich gut, da mag ich gar nicht widersprechen. Aber da gibt es Menschen, die haben gesagt, ja, habe ich auch geglaubt. Bis zu dem Tag, wo mein Kind starb, bis zu dem Tag, wo meine Frau gestorben ist und ich stand da alleine und keiner war da. Und ich fühlte mich plötzlich auch von Gott verlassen. Und im Leben hätte ich nicht gedacht, dass das passiert und darauf habe ich gesetzt. Daran habe ich geglaubt, darauf habe ich vertraut. Und das erleben Menschen ja auch, wenn die so unterwegs sind. Da ist nicht nur der Mensch weg, der mir so wichtig war, oder eine Beziehung in die Brüche gegangen oder ein Land ist mir verloren gegangen, sondern auf einmal bricht noch mehr weg.
Ja, denn alles, was selbstverständlich war, was vertraut war, was Zuversicht gegeben hat, ist ja völlig und urplötzlich fremd und ganz neu. Man ist ja ganz verloren und orientierungslos, weil man eben erstmal im Dazwischen ja nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Man ist ja manchmal auch fast schon, um im Bild des Schiffs zu bleiben, fast schon ein bisschen heimatlos. Oder zumindest fühlt es sich so an, auf dem Weg vom Abschied zum Neuland, dass man zwar das kleine Bötchen hat, das Schiff, auf dem man sich befindet, aber irgendwie ist man trotzdem orientierungs- und heimatlos.
Ich habe vorhin, bevor wir hier alles aufgebaut haben, dem Bernd gesagt und mir kam die Geschichte in den Sinn, wie Jesus mit den Jüngern im Schiff sitzt und es stürmt und Jesus legt sich schlafen und die Jünger sind in voller Angst. Und Bernd hat hier die Bibel hingelegt, die liegt jetzt hier gerade auf dem Tisch, wo ja ganz viele Geschichten drinstehen, auch für Krisenzeiten im Grunde. Und die Jünger, die wecken Jesus und sagen, Herr, wir haben Angst, wie kannst du nur schlafen? Unser Schiff geht unter, wir werden untergehen. Und Jesus sagt, was habt ihr Angst? Vertraut, ihr müsst keine Angst haben. Ich bin da. Und auch da erlebe ich tatsächlich Menschen bei uns in der Trauerbegleitung, die sagen, ja, und ich habe mich getragen gefühlt. Und Lennart, ich habe zwischendurch auch schon mal von Lennart erzählt. Lennart, der sagt, mein Glaube ist eigentlich mehr geworden. Lennart war 15, die waren Fußballspielen und sein Papa ist in der Fußballhalle tot umgefallen. Und das passt jetzt hier zu Essen. Es gibt ja hier die Stauder Brauerei mit dem Tut-Gut-Malzbier und die Jugendlichen haben einen Stift bekommen und durften auf die Flasche draufschreiben, was müsste hier drin sein, damit es mir gut tut, wenn ich das austrinke. Und Lennart hat Gott draufgeschrieben und andere haben gesagt, ey, Gott, dein Papa ist tot. Wie kannst du an Gott glauben? Und Lennart saß da und hat gesagt, das ist eigentlich sogar noch mehr geworden. Oder Vicky, die sagt, ich glaube, wenn ich den Glauben nicht gehabt hätte, von Vicky sind die Eltern gestorben innerhalb vom halben Jahr, beide Eltern, als sie 15 war, Ich glaube, dann wäre ich verloren gewesen und das hat mich getragen. Und dann gibt es die, die fühlen sich verlassen und irgendwann wieder getragen. Und dann gibt es die, die fühlen sich gehalten. Und so unterschiedlich ist das. Und wir können heute vielleicht denken, vermutlich wird es bei mir so sein. Und wie es denn dann wirklich ist, das werden wir tatsächlich in dem Moment erst fühlen, wenn es soweit ist. Denken ist was anderes, wie es in dem Moment eben auch fühlen.
Wir sagen in dem Zusammenhang ja ganz oft auch, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Heute kann ich über etwas ganz anders reden, als es sich vielleicht morgen anfühlt in der Situation dann tatsächlich. Und ich glaube aber auch, dass es wiederum eben, das hast du ja schon gesagt, Mechthild, auch andere Menschen gibt, denen andere Dinge Halt und Zuversicht gibt. Manchmal ist es einfach auch die eigene Stärke, die eigene Kraft, die eigene Resilienz. Das erleben wir auch immer wieder in der Trauerbegleitung, dass viele Menschen auch aus sich heraus wachsen und stark werden und darauf vertrauen, dass sich ihr Lebensweg wie bisher auch weiterentwickelt hat. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei dem Bild des Meeres mit den großen Wellen. Und ich habe tatsächlich aber bei meinem eigenen Lebensweg oft das Bild des Flusses im Kopf, der irgendwo entspringt an irgendeiner Quelle. Und ein Fluss ist manchmal sehr klein, so ein kleiner Bachlauf. Ein Fluss kann sehr breit sein. Es kann ein Wasserfall kommen, es kann ein reißender Fluss sein. Manchmal sind da so Steine im Weg, wo das Wasser so gegenströmt und in alle Richtungen platscht. Und trotzdem sucht sich das Wasser immer irgendwie seinen Weg. Das geht immer irgendwie weiter. Und darauf auch nochmal zu vertrauen, dass es zwar anders weitergeht, der Fluss sieht an jeder Stelle ganz anders aus, aber darauf zu vertrauen, dass sich das ja weiterentwickelt und manchmal auch irgendwie in uns selbst liegt, gibt Menschen ja auch Kraft.
Und dann auch hinzugucken bei dem Flussbild, hinzugucken wieder, wo staut sich was auf? Mhm. Ja, wo kann man Steine vielleicht aus dem Weg räumen, wenn das um Steine geht? Wo ist es vielleicht auch gut, dass sich mal was staut, dass man sich auch mal sammeln kann dabei? Ja, bei diesem Dazwischen und der Zuversicht, wenn Menschen die Zuversicht nicht hätten, dann würde Trauerbegleitung ja gar nicht funktionieren. Auch Menschen, die zu uns hinkommen, zu dir in Köln, zu deinen Gruppen auch und Einzelgesprächen, zu uns nach Gelsenkirchen oder auch hier in Essen gibt es Trauerbegleitung, in Bochum, zu den Hospizen. Die Menschen, die kommen, die sind manchmal verzweifelt, aber die haben eine Zuversicht, sonst würden sie nicht kommen. Die kommen ja nicht dahin und sagen, ich gehe mal dahin, bringt sowieso nichts. Ja, sondern ich gehe dahin und ich hoffe, dass es besser wird. Und da ist dann auch immer wieder die Frage, was hoffst du, was möchtest du haben, was soll sich verändern? Und manchmal ist es einfach schon das Gespräch, was da ist. Ganz selten, dass Leute sagen, ich komme hier hin, weil ich haben möchte, dass es wieder so ist wie vorher. Weil die meisten Menschen wissen, es wird nicht mehr so wie vorher. Wir haben ja auch das gebrochene Herz als Symbol. Für diejenigen, die das nicht kennen, stellt euch vor, es ist hier vorne ein Holzstück, ein Herz aus Holz. Und das wird durchgesägt oder durchgebrochen. Und wenn das einmal gebrochen ist, das Herz, dann wird das nicht mehr ganz heil sein. Ja? Es wird nicht mehr ein Stück sein ohne Narben, sondern wenn dieses Herz wieder zusammenwachsen wird, dann wird eine Narbe da sein, dann wird hier eine Schramme sein, dann wird da ein Kratzer sein. Und die Zuversicht, die wir brauchen, das ist die, dass es zusammenheilen wird und dass es eine gute Narbe wird. Das ist die Zuversicht. Nicht, dass es wieder so ist wie vorher, wenn ein Herz einmal gebrochen war, dann wird es nicht wieder sein wie vorher, weil wir uns damit ja auch verwandelt haben. Und auch wenn wir uns manchmal vielleicht gar nicht wiedererkennen, letztens war das Thema Neid auch nochmal da gewesen in einer Trauergruppe. So, ich bin manchmal so neidisch, dass andere ihre Eltern noch haben. Oder eine Mutter, die sagt, ich bin neidisch, ach, ich gönne den anderen schon, dass sie ihr Kind haben, aber ich hätte das auch so gerne. Ja, und ich erkenne mich selber gar nicht mehr wieder. Ich war so nicht. Ich war kein neidischer Mensch gewesen, ja. Und gleichzeitig diese Zuversicht entweder selber zu haben oder in der Unsicherheit von anderen zugesprochen zu bekommen, das wird wieder. Glaub daran, das wird wieder.
Und das sagen wir ja auch, haben wir auch im Podcast schon mal an anderer Stelle gesagt, die Narben, die wir davontragen, wenn sie verheilen, machen uns ja irgendwie auch zu dem Menschen, der wir dann sind. Und natürlich sind wir ein anderer Mensch. Wenn man eine Narbe im Gesicht hat, dann sieht man natürlich ganz anders aus als vorher. Aber jemand hat tatsächlich auch bei uns in der Trauergruppe mal gesagt, für junge Erwachsene, aber Narben machen uns doch manchmal eigentlich auch besonders und manchmal auch schön. Weil sie irgendwie dann auch zu uns dazugehören. Und wir haben aber ja im Vorfeld auch noch mal so überlegt, was sind dann auch die Dinge, die mir helfen, dass diese Narbe wieder gut zuwächst, dass es eine gute Narbe wird. Und das sind sicherlich ganz oft Begegnungen mit Menschen. Und wir haben aber auch tatsächlich im Vorfeld noch mal über Habseligkeiten gesprochen, weil das ja auch etwas ist, das zwischen Abschied und Neuanfang liegt. Das werden sicherlich einige kennen, wenn man anfängt, Sachen auszumisten oder Häuser ausräumen muss, Dinge wegschmeißen muss. Das sind ja Habseligkeiten eines verstorbenen Menschen. Und es ist ganz spannend, wenn man sich das Wort mal anguckt, was eigentlich drinsteckt, ne? Nämlich etwas haben und die Seligkeit. Und dass es da gar nicht so sehr nur um den Besitz geht und darum geht, etwas Materialistisches zu haben, sondern etwas zu haben, was einem vielleicht ein Stück weit auch die Seligkeit zurückgeben kann.
Ja, ich fand das ganz spannend, als du das rübergeschickt hast, das Wort, und hast gesagt, Habseligkeit, hast du das schon mal so angeguckt? Und nee, ich hatte mir das noch nicht angeguckt. Und Habseligkeit hat sich bis heute, hast du das nämlich rübergeschickt, hat sich das für mich so arm angehört, die Habseligkeiten. Ja, das ist so das bisschen Hab und Gut, was man hat. Und Habseligkeiten, wir haben es jetzt letztens erlebt, wir bauen bei uns zu Hause gerade um, wir machen aus dem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus, das ist auch so ein bisschen Abschied nehmen. Die Söhne sind jetzt alle ausgezogen und wir vermuten auch endgültig ausgezogen. Und jetzt brauchen wir zu zweit kein Einfamilienhaus mehr. Wären wir zu zweit geblieben, hätten wir uns kein Einfamilienhaus geholt. Wir hätten uns eine Wohnung geholt, eine Wohnung gebaut vielleicht. Und jetzt geht's darum, Schränke auszuräumen. Und das wollten wir gestern mal eben so machen. Und dann sagt mein Mann, guck mal hier, ich habe eine Kiste gefunden. Und dann sitzen wir da und gucken uns Fotos an. Und erinnern plötzlich daran, ach, weißt du noch hier und weißt du noch da? Und gleichzeitig finden wir dann DVDs, wo wir sagen, nee, die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Und es gibt Dinge, die tun wir weg. Aber diese Fotos, das waren Habseligkeiten, sag ich jetzt einfach mal. Die trage ich in mir, diese Fotos haben mich nochmal dran erinnert. Ja, aber nicht das Bild hat dieses Gefühl in mir ausgelöst, sondern diese Erinnerung, die plötzlich ausgelöst wurde. Diese Familienurlaube oder so Sprüche von den Kindern oder alte Bilder von uns, als wir noch gar keine Kinder hatten. Und als meine Tante gestorben ist oder kurz bevor sie gestorben ist und zu uns gezogen ist, haben meine Schwester und ich die Wohnung ausgeräumt. Und da ging das so ähnlich, außer dass diese Geschichten, die in Fotoalben erzählt wurden, uns so unbekannt waren. Aber wir gesagt haben, ach guck mal, ne, das ist doch die Großmutter oder die Urgroßmutter. Und gleichzeitig, ja, aber auch in der Wohnung von meiner Tante, Dinge zu sehen, wo wir gedacht haben, das ist auch spannend, das haben wir gar nicht gewusst. Ja? Und Habseligkeiten ist ein schönes Wort.
Klingt gar nicht so arm, ne?
Nein.
Und man braucht sie irgendwie, man braucht sie an Bord seines Schiffes. Es gibt einfach Dinge, die man dabei haben muss, die manchmal ja auch eine Art Rettungsanker sein können. Und es gibt aber auch Dinge, die manchmal auf dem Schiff auch vielleicht keinen Platz finden, von denen man sich manchmal eben auch trennen muss. Es sind ja manchmal auch Menschen. Auch das erleben wir sehr, sehr häufig in der Trauerbegleitung, dass man sich nach einem Abschied, nach einem Verlust irgendwie auch immer von anderen Menschen im Umfeld trennt, von denen man vielleicht auch enttäuscht ist, weil sie nicht so für einen da waren, wie man es eigentlich erwartet hat. Und gleichzeitig wird man auch oft positiv überrascht von anderen Menschen, von denen man es nicht geglaubt hat, dass sie vielleicht gute Schleusenwärter sind oder die einen auf einmal in Empfang nehmen, wenn man das neue Land auf einmal, jetzt wollte ich sagen, besiedelt, das klingt irgendwie doof, aber mit seinem Schiff vielleicht ja, in der neuen Heimat, im Neuland ankommt. Hm.
Und wenn ich dann aber in dem Gepäck die Habseligkeiten habe, ich bleibe jetzt nochmal dabei, dann finde ich, ist es auch nochmal so gut, für sich selbst zu überlegen, was sind Dinge, die mir gut tun, was sind Dinge, die mich selig machen. Jetzt, das ist ja auch doppeldeutig im Grunde nochmal. Und was kann mir nicht genommen werden? Ja, was trage ich auch in mir? Was kann mir nicht verloren gehen? Und ich habe heute noch im Seminar gesagt, und diese Zuversicht auch zu haben, dass ich eines Tages nicht mehr alles so halten muss, dass ich nicht den Pulli von meinem Mann haben muss, der nach ihm riecht, dass ich nicht das Stofftier von meinem Kind haben muss oder den Pantoffel, der vielleicht bei irgendwem im Auto hängt. Und ich denke, wenn das verloren ist, ist mein Kind verloren, sondern dass ich etwas in mir trage, was mir niemand nehmen kann. Ja, wenn Verbrecher kämen und die würden mein ganzes Haus ausräumen, was können sie mir nicht nehmen? Und irgendwann auch diese Zuversicht zu haben, es gibt Dinge, die trage ich in mir, die können nicht verloren gehen. Und es gibt Dinge, die sind mir tatsächlich abhandengekommen, die sind mir verloren gegangen. Viele Menschen sagen auch, weißt du, meine Unbeschwertheit, die ist mir verloren gegangen. So dieses, ach, was soll schon passieren? Das ist vielen Menschen, die einen ganz nahen Tod hatten. Nicht, wenn die alte Mutter stirbt. Nicht, wenn der alte Großvater stirbt. Ja, sondern wenn der beste und nächste Freund stirbt, wenn die liebste Freundin stirbt, wenn das Kind stirbt, Vater, Mutter, frühe Eltern oder so. Diese Unbeschwertheit, die verloren gegangen ist, aber diese Zuversicht, wir schaffen das, ich schaffe das, genau, wie du auch gesagt hast, wir haben Freunde da, wir können darüber reden. Der Wert von Trauerarbeit, der ist noch absolut unterschätzt, ja? Und genauso, wie es so gut tut, dass man vielleicht zwischendurch sagt, boah, ich habe so richtig Lust, tanzen zu gehen und es mir gut gehen zu lassen. Komm, wir gönnen uns was, wir gehen heute essen oder wir gucken uns einen schönen Film an. Oder Schlagsahne auf das Eis drauf. So dieses sich das gönnen, genauso auch sich zu gönnen, mit Menschen schwerere Gespräche zu führen, in Trauergruppen zu gehen, wo ja nicht nur schwere Gespräche sind, sondern wo man sich ja auch im Grunde erleichtert. Aber auch diese Zuversicht dann dort zu erleben, Menschen zu sehen, wo man sagt, Mensch, bei denen ist das schon ein Jahr länger her als bei mir und ich merke, so, die sind schon auf einem ganz guten Weg und die geben mir Orientierung. Das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt wieder beim Schiff sind, ob auf dem Fluss oder auf dem Meer, aber das ist so ein bisschen wie so eine Richtungsangabe. Da ist jemand mit dem Kompass vielleicht, ja, diese Richtung, die könnte ganz gut sein.
Und es ist tatsächlich, das erlebe ich in den Trauergruppen und das erlebst du ja in den Trauergruppen und der Trauerbegleitung auch. Es ist tatsächlich so, dass diese Menschen, junge Menschen auch, die zu mir in die Trauergruppe nach Köln kommen, sagen, ich tue mir hier was Gutes. Das sind meine 2 Stunden im Monat, die ich mich um mich kümmere. Die nehme ich mir jetzt raus. Ich habe eine junge Frau, die ist Mitte 20, da ist der Partner bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und die sagt, es gibt nichts, was über diesen Termin kommt. Der steht fix in meinem Terminkalender und ich gönne mir das, traurig zu sein, die Trauer zuzulassen, für mich da zu sein, mich um mich zu kümmern. Nichts anderes kann mir da wichtiger sein. Und gleichzeitig, das erlebe ich aber auch, musste ich gerade noch dran denken, als du von diesen Habseligkeiten auch gesprochen hast, dass es wirklich ja auch darum geht, was wir in uns tragen. Das sind ja oft auch Erinnerungen, das ist Liebe. Ich hatte nämlich auch in der Begleitung eine junge Frau, wo die Mutter verstorben ist, von der sie Porzellan hatte und eine teure italienische Handtasche. Und immer wenn die Kinder, wenn denen aus Versehen mal ein Teller dieses Porzellans hingefallen ist, dann ist die Mutter zusammengebrochen. Dann war die wütend auf die Kinder und traurig, weil mit diesem Teller ein Stück von ihrer Mutter noch mal wieder gestorben ist in ihren Gedanken und in ihrem Kopf. Und ein Lederriemen von der Handtasche hat sich gelöst und da war sie auch ganz panisch. Und irgendwann kam sie aber jetzt tatsächlich nach ein paar Monaten noch mal zu mir hin oder war noch mal in der Trauergruppe und hat gesagt, neulich ist noch mal ein Teller kaputt gegangen. Es war okay. Und das auch zu erleben, was das bedeutet, auch nochmal zu sehen, welche Habseligkeiten trage ich wirklich tatsächlich in mir, die mir eben auch Richtungen weisen können. Auch das kann ja ein Kompass sein, ne? Dinge in mir, die mir gut tun, die mir weiterhelfen, die mir irgendwie den Weg weisen.
Ja.
Eigentlich haben wir ja unsere Rubrik, ich habe da mal eine Frage, wo Mechthild und ich uns gegenseitig Fragen stellen, die wir vorher nicht kennen. Aber wir haben gedacht, heute müssen wir uns die ja nicht gegenseitig stellen, wenn wir nicht alleine sind.
Ich habe da mal eine Frage. Heute aus der Community.
Habt ihr eine Frage? Habt ihr einen Gedanken, einen Impuls, den ihr vielleicht gerne loswerden wollt?
Ja, ich habe eine Frage an dich, Benni.
Ja.
Heute ist Fritz Wepper gestorben.
Und das habe ich aus gestorben?
Fritz Wepper, der Schauspieler.
Ja.
Und das habe ich aus dem Fernsehen erfahren. Und die Moderatorin dieser Sendung sagte, er ist friedlich eingeschlafen. Was möchtest du, Benni, deiner Kollegin zurufen? Und meine Frage ist, machst du das in deiner Tätigkeit als Journalist, dass du deine Erfahrung in der Trauerbegleitung auch in deinen Beruf überbringst?
Sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich würde meiner Kollegin gerne etwas weitergeben, was ich von Mechthild gelernt habe, eben die Formulierung friedlich eingeschlafen nicht zu nutzen, vor allem eben nicht auch im Kontext mit Kindern, für die es dann, Mechthild, ja oft eben schwierig ist, im Nachgang abends schlafen zu gehen, weil sie eben auch die Angst und die Sorge haben, auch friedlich einzuschlafen und am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Ne? Ja. Und gleichzeitig ist nicht nur mir als Journalist, sondern auch Mechthild und mir auch mit diesem Podcast eben total wichtig, über genau solche Dinge aufzuklären, die Menschen dafür zu sensibilisieren, für eine Sprache zu sensibilisieren, worauf es bei dem Thema eigentlich ankommt. Und das ist mir auch in meiner Tätigkeit als Journalist total wichtig. Und ich sage aber auch ganz oft, ich werde oft gefragt, wie kann man denn auf der einen Seite Radio und Fernsehen machen und auf der anderen Seite Trauerbegleitung? Das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuh. Und ich sage immer, das ist gar nicht so unterschiedlich, denn in beiden Jobs treffe ich Menschen, höre mir deren Geschichten an, achte auf leise Zwischentöne, stelle die richtigen Fragen und bin da, völlig wertfrei, ohne Meinung. Und deswegen ist mir das wichtig, ganz viel von dem, was ich bei Mechtild in der Ausbildung gelernt habe und auch so immer wieder von Mechtild in Gesprächen lerne, irgendwie in meine Tätigkeit mit einfließen zu lassen. Wir haben noch mehr Fragen. Ich kann auch gerade einfach zu euch rüberkommen. Gerne.
Ich habe zwei Fragen an euch beide.
Ja.
Also die erste ist, viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod. Also ich würde mal sagen, die meisten. Und mit welchen Worten würdet ihr diesen Menschen motivieren, zu sagen, warum lohnt es sich, sich mit dem Tod zu beschäftigen? Das würde mich mal interessieren, so in Worten. Und die zweite Frage ist, wir haben ja bald Ostern. Ich frage mich, und was glaubt ihr, hatte Jesus Angst vor dem Tod, vor seinem Weg? Oder wenn Jesus so ein Boot hätte, welches Wort würde er draufschreiben? Was glaubt ihr?
Ich sage und meine das auch so, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Sterben, wie das Sterben sein wird. Und hoffe da einfach, dass Palliativmedizin noch besser wird. Vor dem Tod habe ich keine Angst. Ich glaube, dass der Tod ein Augenblick ist und ich wünsche mir einfach, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und die Vorstellung, die ich als Kind hatte, so, dass es irgendwie Eis ohne Ende gibt, das ist heute gar nicht mehr meins. Was ich damals schön fand, war Pater Katzer, mit dem ich vor über 30 Jahren angefangen habe, Fortbildung zu geben. Der Pater Katzer, der hat damals gesagt, aber wenn du meinst, dass du im Himmel Eis brauchst, dann wird es das geben, weil ich glaube einfach, dass das, was wir brauchen, das wird dann eben da sein. Ich vertraue einfach darauf, dass was Gutes kommt. Von daher, vor dem Tod habe ich keine Angst, vor dem Sterben, ja, tatsächlich. Aber auch damit kann ich dann umgehen, indem ich sage, okay, aber es gibt Medizin, es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja.
Die zweite Frage war noch, ob wir glauben, ob Jesus Angst vor dem Tod hatte. Und wenn er ein Boot gehabt hätte, ein kleines Schiffchen, was da drauf gestanden hätte.
Ich glaube, Liebe hätte drauf gestanden, Freundschaft hätte drauf gestanden. Ich glaube, dass Jesus Angst hatte vor dem Tod, sonst hätte er nicht am Kreuz seinen Vater, dann hätte er nicht Gott angerufen. Und wenn Jesus Mensch geworden ist, dann wird Jesus Gefühle gehabt haben wie wir. Ja. Und wenn ich auf Liebe setze, dann gehört Friede da auch zu, dann gehört Freundschaft auch dazu, dann gehört Vertrauen dazu, dann stecken eigentlich so viele Sachen da drin, die wir brauchen, um gut über schwere Zeiten zu kommen.
Ja, eine Frage an euch beide. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet in Bezug für eure Trauerarbeit, was würdet ihr euch wünschen?
Geld.
Ja.
Am Ende ist es immer genau das. Wir haben vorhin noch dieses Gespräch geführt. Es ist tatsächlich so, dass einfach Trauerbegleitung nicht von Krankenkassen finanziert ist. Und Mechtild, du hast, glaube ich, mal gesagt, eine nicht verarbeitete Trauer kann irgendwann auch zu Trauma werden. Und das kostet die Krankenkassen dann am Ende eigentlich viel mehr, wenn wir dann alle bei Therapeutinnen und Therapeuten sitzen. Und deswegen brauchst du da, glaube ich, vor allem einfach in unserer Gesellschaft noch mehr Offenheit und einfach ja, die Bereitschaft, dass das aber eben auch was kostet.
Ja, und eigentlich hört sich das dann so schnöde an, nach Geld und so materiell an, aber Geld wenn es Geld gäbe, das hat ja auch was mit einer Wertigkeit in unserer Gesellschaft zu tun. Was ist es wert? Wofür zahle ich etwas? Wofür gebe ich etwas? Wo investiere ich im Grunde rein? Und ich habe es vielleicht schon mal im anderen Podcast gesagt, es gab einen Journalist bei uns, der hat im Anschluss gesagt, ich glaube es nicht, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen. Und er hat das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben und hat unsere Arbeit geschildert und hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht zahlen. Und dann haben die zurückgeschrieben, doch, wir zahlen schon, aber erst, wenn der Patient krank geworden ist. Das haben wir schwarz auf weiß, ja. Und es braucht einfach mehr, um gute pädagogische Arbeit zu machen, um ein Haus da zu haben, wo man hinkommen kann, wo der Kaffee durchläuft, wo die Heizung an ist. Und wo man in Gespräche gehen kann, wo es Fortbildungen geben kann und Ehrenamt in allen Ehren auch, aber auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter brauchen auch Fortbildung. Die Professionellen brauchen Fortbildung. Für all das braucht es einfach tatsächlich Gelder. Und was es braucht, was ich mir aber genauso wünschen würde wie Geld, das wäre dieses, dass man endlich sagen würde, ja, Trauer ist ein Gefühl, was da ist, was wir brauchen, was eine Fähigkeit ist und dass es einfach anerkannt wird und dass nicht gesagt wird, sei doch nicht so traurig, ist doch nicht so schlimm, sondern dass gesagt wird, das glaube ich dir, dass du traurig bist. Wenn ich eines Tages traurig bin, weil ein Unglück geschehen ist, dann brauche ich das nicht, dass man mir das kleinredet. Und das würde ich mir auch wünschen.
Wir haben noch eine Frage.
Ihr seid mit vollem Einsatz dabei, aber ihr kriegt auch sehr viel schreckliche Sachen erzählt, auch eben die ganze Vorgeschichte durch einen Verkehrsunfall oder lange Krankheiten. Achtet ihr auch auf euch selber? Also wie geht ihr auch damit um? Es bleibt ja auch nicht in den Kleidern stecken. Ihr geht nicht nach Hause, juhu, und macht die Tür zu, sondern nehmt ja auch was mit nach Hause. Wie geht ihr damit um?
Auf der einen Seite gehen wir nicht da rein und machen dein Leid zu meinem Leid. Und wenn ich in eine Familie gerufen werde, wo vielleicht ein Sohn verunglückt ist mit 32 Jahren und der vielleicht sogar noch den Namen von meinem ältesten Sohn hat, dann ist mir das näher, dann berührt mich das vielleicht noch mal in dem Moment mehr. Aber ich höre dann vielleicht, dass dieser Sohn, der verunglückt ist, ein Kind hat, was 5 Jahre alt ist. Und dann gucke ich da drauf und dann überlege ich, was braucht dieses 5-jährige Kind und was braucht die Witwe? Und es wäre wichtig, Abschied zu nehmen. Was brauchen die Eltern? Und ich gucke drauf und ich gehe nicht so rein. Und das ist etwas, was man lernt tatsächlich in der Ausbildung. Es ist wichtig, dass man immer wieder schaut, was ist meine eigene Trauer? An welchen Tagen bin ich vielleicht auch selber dünnhäutig und gehe auch wieder einen Schritt zurück. Und dass man sich Auszeiten gönnt, dass man nicht rund um die Uhr dabei ist, dass Tod nicht das Hobby wird, Sterben und Tod nicht das totale Hobby wird, sondern dass man auch andere Sachen hat, die auch gut tun. Dass man sich, wenn man mit viel Leid zu tun hat, und das gilt auch für andere Berufe, das gilt auch für Sanitäter, das gilt auch manchmal für Journalisten, eigentlich gilt das für uns alle Menschen. Immer dann, wenn wir mit Leid zu tun haben, ist es wichtig, dass wir auch die Ritzen, die noch da sind, die Lücken, die da sind, dass wir die mit was Gutem füllen.
Ja. Wir haben ja auch immer auch einen kollegialen Austausch. Also wenn uns Dinge doch auch mal zu nah gehen, dann ist es total wichtig, sich auch eben einfach bei Lavia im Team darüber austauschen zu können, das offen und ehrlich kommunizieren zu können und auch die anderen um Rat zu fragen, wie man damit umgeht. Und wir haben heute ja viel darüber gesprochen, wer oder was gibt mir Zuversicht im Dazwischen. Und das, was wir heute gemacht haben mit unserem Schiffchen, was mir Kraft und Zuversicht gibt, um zum Neuland zu gelangen. Das sind Dinge, die Mechthild angesprochen hat, die wir in der Ausbildung lernen, einfach dahin zu gucken. Und das, was ich hier reinschreiben würde in mein Boot, was mir Zuversicht gibt, das sind auch die Dinge, die ich brauche im Alltag, um diesen Job machen zu können, um immer wieder auch bei mir zu sein, auf mich zu achten und Dinge zu machen, die mir gut tun und Halt geben. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten ist das nicht schlimm, denn wir haben sowieso schon überzogen. Also, was gar nicht schlimm ist, sondern total schön, mit euch einfach heute mal ein bisschen länger zu machen. Unsere Folgen sind meistens so 30 Minuten lang, manchmal auch ein bisschen länger. Mechthild und ich verquatschen uns manchmal und dann wird es ein bisschen länger. Aber das war heute eine besondere Folge mit euch und auch an diesem Ort.
Ja, danke.
Danke. Mechthild, wolltest du auch noch was sagen? Du wurdest so unterbrochen durch den fantastischen Applaus, aber ich glaube, du wolltest eigentlich auch noch was sagen.
Eigentlich wollte ich nur auch Danke sagen und egal, ob aus der Schweiz oder von nebenan, herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Das ist wertvoll, wenn sich Menschen trauen, zu so einem Thema zu kommen und davon weiterzuerzählen.
Todesmutig.
Todesmutig.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.